Hallo Leute, die heutige Folge hat einen etwas krasseren Titel, aber ihr kennt ja bestimmt alle das Konzept von Clickbait. Ich arbeite ja jetzt schon eine ganze Weile als Osteopathin und ich würde sagen, ich habe mich im Berufsleben ganz gut eingefunden. Und in meinem Praxisalltag sind mir einfach ein paar Dinge aufgefallen, die ich gerne ändern würde, wenn ich könnte, für die ich aber nicht wirklich Lösungen habe. Und ich habe heute auch gar keine Lust auf ein langes Intro, deswegen lasst uns direkt starten. Falls meine Stimme ein bisschen nasal klingt oder auch ein bisschen heiser, ich war erkältet, bin wieder über den Berg, aber ja, damit müssen wir jetzt leben. Also, Punkt Nummer 1, den ich an der Osteopathie hasse. Ich starte direkt mal mit dem Punkt, der mich tatsächlich auch am allermeisten stört, nämlich der Faktor Zeit. Ich habe eine Stunde pro Behandlung inklusive Anamnese, Aufklärung, Untersuchung, Behandlung, Nachbesprechung, Dokumentation, Rechnungserstellung, Termin machen und mir zwischen den Behandlungen ein Glas Wasser holen, lüften und Pipipausen und so. Das ist im Vergleich zu Hausärzten oder Fachärzten natürlich viel. Hausärzte nehmen sich im Schnitt so 7 Minuten Zeit pro Person, weil es nun mal nicht anders geht. Das ist für mich aber trotzdem ein sehr knapper Zeitplan. Ihr müsst verstehen, dass eine osteopathische Behandlung und auch eine einzelne osteopathische Technik so lange dauert, wie sie nun mal dauert. Ich kann nicht wirklich planen, okay, das mache ich jetzt 5 Minuten lang, danach mache ich das, sondern ich muss immer die Reaktion des Körpers abwarten. Und die dauert eben unterschiedlich lange, je nach Alter des Patienten, je nachdem, wie viel Erfahrung der Patient schon mit Osteopathie hat, je nach Vertrauensverhältnis zwischen uns und auch irgendwo je nach meiner Tagesform. So kann die gleiche Technik manchmal 5 Minuten und manchmal 15 Minuten dauern. Und natürlich möchte ich aus jeder Behandlung das Maximale für meine Patienten herausholen. Das heißt, ich stehe bei jeder einzelnen Behandlung auch irgendwo unter Druck. Denn ich möchte ja erstmal das Problem verstehen, dann die Ursache des Problems herausfinden und dann das Problem so gut es geht auch beheben. Das ist aber wirklich ein enormer Performance-Druck und als Behandlerin muss ich die ganze Zeit maximal konzentriert sein. Mal abgesehen davon, dass meiner Meinung nach das Wichtigste an der gesamten Behandlung die therapeutische Beziehung ist und die lässt sich nun mal nicht erzwingen, die kann nur natürlich wachsen, das aber nicht unbedingt innerhalb von 50 Minuten. Der nächste Punkt, Punkt Nummer 2, hängt mit dem ersten zusammen, nämlich Faktor Geld. In den meisten Fällen ist Osteopathie ja eine Selbstzahlerleistung. Die gesetzlichen Krankenkassen zahlen oft einen Teil dazu, zum Beispiel 3-mal pro Jahr 50 Euro oder so. Und einige private Kassen übernehmen Osteopathie auch je nach Tarif halt. Aber die meisten Patienten sind ja doch gesetzlich versichert und tragen den Großteil der Kosten selbst. Das führt natürlich nicht nur dazu, dass man den Patienten so gut wie möglich helfen möchte, sondern man möchte natürlich dann auch so schnell wie möglich helfen. Sehr viele Patienten bekommen eben diese 3-mal pro Jahr erstattet, haben dann irgendein akutes Problem, wir nehmen jetzt mal Rückenschmerzen, und kommen dann auch genau 3-mal. Und das kommunizieren sie dann am Anfang auch gleich so. Das heißt, die Erwartungshaltung lautet, fixe mein Problem bitte innerhalb dieser 3 Sessions. Dass das unfair und natürlich teilweise auch einfach unmöglich ist, muss ich, glaube ich, nicht erklären. Schon alleine, weil sich das Symptom in der Regel ja über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, aufgebaut hat. Und dann zu erwarten, in 3 Stunden gesund zu werden, ist einfach ein bisschen utopisch. Das Traurige ist, dass, wenn diese Erwartung nicht erfüllt werden kann, dass das dann oft negativ aus der Osteopathie zurückfällt. Dann sagen Patienten sowas wie, ja, habe ich mal probiert, hat mir aber nicht wirklich geholfen. Das Problem ist halt, dass die Osteopathie einfach nicht als Quickfix ausgelegt ist. Da kann man dann auch einfach Schmerztabletten nehmen. Osteopathie setzt halt immer an der Ursache an und hat auch den Anspruch, den gesamten Körper wieder in ein Gleichgewicht zu bringen. Natürlich versuchen wir so schnell wie möglich eine Symptomlinderung zu verschaffen, aber wenn jemand mit Rückenschmerzen kommt, arbeiten wir halt trotzdem nicht immer nur am Rücken, weil wir immer den gesamten Organismus mit einbeziehen. Wenn also jetzt jemand mit Schmerzen im unteren Rücken bei mir ist, dann kann es sein, dass ich mal lange an den Füßen oder am Bauch oder auch am Kopf arbeite. Weil ich weiß, dass diese Strukturen einen Einfluss auf die Rückenschmerzen haben und dass ich diese lösen muss, um die Rückenschmerzen langfristig zu verbessern. Das nimmt aber Zeit in Anspruch und diese will sich nun mal nicht jeder Patient nehmen, weil es eben halt Geld kostet. Ich erkläre das dann immer geduldig jedem Patienten und mache verschiedene Angebote, je nachdem, was für den Patienten machbar und auch gewünscht ist. Und natürlich gibt es auch Patienten, die sich auf eine längere Behandlungsdauer einlassen, die wirklich an sich arbeiten wollen. Aber ich würde sagen, in Deutschland und in Westeuropa haben wir eine sehr spezifische Einstellung zum Thema Gesundheit und diese steht einer erfolgreichen Behandlung leider oft im Weg. Und hier wären wir beim nächsten Punkt, nämlich die mangelnde Kooperation von Patienten. Dieser Punkt ist eigentlich die Zusammenfassung von Punkt 1 und 2. Aufgrund von Zeit- und Geldproblemen kann ich oft nicht die Behandlung anbieten, die ich gerne anbieten würde. Manchmal weiß ich zum Beispiel, dass es für einen Patienten das Beste wäre, wenn er tatsächlich für 1 bis 2 Monate engmaschiger kommt, zum Beispiel einmal die Woche. Aber die wenigsten sind natürlich dazu bereit. Da muss entweder der Leidensdruck sehr hoch sein oder das Geld einfach sehr locker sitzen. Und ich verstehe das auch. Ich zahle ja auch selbst für meine osteopathischen Behandlungen und für mich ist das auch viel Geld. Aber leider bedeutet die mangelnde Bereitschaft oder die mangelnde Möglichkeit zu kommen und halt für seine Gesundheit Zeit und Geld zu investieren, dass die Behandlung abgespeckt werden muss. Anstatt die besten möglichen Ergebnisse zu liefern, muss ich möglichst kostensparend arbeiten und abwägen, wie ich behandle, um möglichst schnell ein gewisses, aber leider meist oberflächliches Ergebnis zu erzielen. Ich habe eben erwähnt, dass unsere Einstellung zum Thema Gesundheit da auch eine große Rolle spielt. Ich habe ja in vorherigen Podcast-Folgen schon viel über eine Selbstobjektifizierung in Bezug auf den eigenen Körper gesprochen. Also, dass man den eigenen Körper als Objekt ansieht, etwas, das irgendwie von sich selbst abgetrennt ist, anstatt ein Teil von einem zu sein. Und derjenige, der das bei uns mehr oder weniger eingeführt hat, ist René Descartes. Jetzt machen wir einen kleinen Philosophie-Exkurs. Descartes lebte von 1596 bis 1650 und war ein französischer Philosoph, der als Begründer des Rationalismus bekannt wurde. Er hat den berühmten Satz Cogito ergo sum gesagt. Ich denke also bin ich. Und das fasst seine Philosophie auch ganz gut zusammen, denn er verortet uns Menschen als rationale Wesen, vor allem in unserem Verstand. Er war derjenige, der eine Trennung von Leib und Seele postuliert hat, an welcher wir in der Medizin und in unserer gegenwärtigen Auffassung von uns Menschen in den westlichen Ländern immer noch festhalten. Das heißt, wenn der Körper ein Problem hat, gehen wir zum Arzt. Und wenn die Seele ein Problem hat, gehen wir zum Psychotherapeuten, aber auch nur im äußersten Notfall, denn niemand will ja zugeben, dass die Seele ein Problem hat. Komisch eigentlich, dass körperliche Leiden so viel anerkannter sind. Wenn jemand sagt, er hat Rückenschmerzen, bekommt er sehr viel verständnisvolles Nicken. Wenn jemand sagt, er hat Depressionen, dann wird gerne mal eine Augenbraue hochgezogen. Unser Körper darf also krank werden, unsere Seele nicht. Aber ich bin jetzt etwas abgeschweift, denn es geht mir eigentlich um diese Trennung an sich. Die allermeisten Patienten, die zum Osteopathen gehen, kennen das so, dass sie, wenn sie mit ihrem Problem zum Arzt gehen, der Arzt dann irgendeine Lösung für genau dieses Symptom vorschlägt. Meistens ein Medikament oder eine OP. Und in der Regel geht man aber zum Osteopathen, weil einem ein Arzt in dieser bestimmten Hinsicht nicht weiterhelfen konnte. Für die meisten Patienten sind Osteopathen noch nicht die erste Anlaufstelle, sondern eher sowas wie der letzte Versuch. Wir Osteopathen denken und arbeiten aber nicht so. Für uns sind Körper, Geist und Seele keine getrennten Einheiten, sondern einfach eins. Wir sprechen in diesem Zusammenhang auch von einem beseelten Leib. Das klingt jetzt sehr religiös, kann man auch so sehen. Man kann es aber auch ganz wissenschaftlich betrachten. Denn die Zusammenhänge von Emotionen, Erfahrungen, Gefühlen, Gedanken und dem eigenen Körper sind eigentlich ganz gut erforscht. Zum Beispiel, wie sich das Darmmilieu auf die Stimmung auswirken kann oder wie traumatische Erfahrungen zu einer Veränderung des Nervensystems und damit auch des Bindegewebes führen können. Es ist sogar erforscht, wie sich Erfahrungen, die wir im Leben machen, auf unsere Gene auswirken. Das heißt, unsere Psyche kann sogar unsere Genexpression verändern und andersrum natürlich auch. Und trotzdem tun wir als Gesellschaft immer noch so, als würden Rückenschmerzen immer Rückenschmerzen bedeuten und hätten sonst nichts mit dem Menschen an sich zu tun. Mit diesen Vorstellungen kommen dann auch oft Patienten und müssen sich erst einmal an die Denk- und Herangehensweise von uns Osteopathen gewöhnen. Patienten können nichts dafür. Wir sind nun mal alle mit diesem Umgang mit Gesundheit und dem eigenen Körper aufgewachsen. Eine gelingende osteopathische Behandlung erfordert aber, dass man sich als Patient für eine neue Sichtweise öffnet und sich fragt, was haben meine Rückenschmerzen eigentlich mit mir zu tun? Und ich sage natürlich nicht, dass alle Symptome immer psychosomatisch sind. Manchmal hatte man auch einfach einen Skiunfall. Aber eine reine Symptombehandlung und Osteopathie schließen sich eigentlich gegenseitig aus. Und wer dies erwartet, läuft einfach große Gefahr, enttäuscht zu werden. Der nächste Punkt knüpft daran an. Hier geht es auch um unsere Einstellung zum Thema Gesundheit, aber vor allem geht es um das erschreckende Unwissen von Patienten, was ihren eigenen Körper anbelangt. Ich habe neulich zwei Patientinnen am selben Tag erklären müssen, wo ihr Magen liegt. Und deshalb machen wir jetzt mal einen kleinen Crashkurs in Sachen Bauchorgane. Legt mal alle eure linke Hand auf euren linken Rippenbogen, sodass die Fingerspitzen zur Mitte des Bauches zeigen. Darunter liegt euer Magen, unterm linken Rippenbogen. Jetzt das gleiche mit der rechten Hand. Legt mal die rechte Hand an euren rechten Rippenbogen. Hier liegt eure Leber. Jetzt legt mal eine Hand auf euren Bauchnabel. Dort liegt der Dünndarm. Und wenn ihr von hier ein kleines bisschen weiter nach rechts fahrt, ungefähr eine Handbreit vom Bauchnabel entfernt, dann drückt mal ein bisschen rein. Dort liegt euer Zwölffingerdarm. Der Zwölffingerdarm ist übrigens der Übergang vom Magen in den Dünndarm. Jetzt mal die rechte Hand an den rechten Unterbauch legen, sodass die Handkante, also da, wo dann der kleine Finger rauskommt, den Beckenknochen berührt. Hier liegt der Blinddarm. Das ist der erste Abschnitt des Dickdarms und hier geht der Dünndarm in den Dickdarm über. Das gleiche jetzt links, unten mit der linken Hand wieder die Handkante an den Beckenknochen legen. Dort liegt der Mastdarm. Das ist der vorletzte Teil des Dickdarms. Und jetzt legt mal die Fingerspitzen an euer Schambein. Genau dahinter liegt die Blase. Und wenn sie ein bisschen gefüllt ist, dann könnt ihr das sogar spüren, wenn ihr direkt oberhalb des Schambeins ins Gewebe drückt. Bei Frauen liegt direkt hinter der Blase noch die Gebärmutter und dahinter dann das Rektum, also der Enddarm. Bei Männern kommt der Enddarm direkt hinter der Blase. So, ich hoffe, jetzt sind alle Klarheiten beseitigt. Dieses Unwissen über die allergrößten Basics unseres Körpers schockiert mich wirklich immer wieder. Und das führt auch dazu, dass Patienten oft ihre Symptome falsch angeben. Zum Beispiel sagen Patienten oft, sie hätten Magenschmerzen, meinen aber in Wirklichkeit, dass der Darm wehtut. Oder sie hätten Hüftschmerzen, wenn in Wirklichkeit das Becken wehtut. Deshalb muss man sich als Osteopath immer zeigen lassen, wo der Schmerz denn wirklich liegt. Auch hier können die Patienten nicht wirklich was dafür, denn Gesundheitsaufklärung wird uns ja nicht wirklich beigebracht. Ich denke, das sollte ein Schulfach sein oder so. Aber wir schwanken hier irgendwie immer in einer sehr seltsamen Dichotomie zwischen meine Gesundheit geht mich nichts an, wenn ich krank bin, gehe ich zum Arzt und diesem Selbstverantwortungsideal der Fitness- und Wellnessindustrie, die einem sagt, dass man seine Gesundheit zu 100% selbst in der Hand hat und man nur in sich investieren muss. Und je mehr man in sich investiert, desto gesünder wird man auch. Am besten natürlich Geld. Und an dieser Stelle möchte ich euch gerne mein neues veganes Superfood-Proteinpulver vorstellen, das von heiligen Haustieren im Himalaya während tiefster Meditation handgemahlen wurde, zum unglaublichen Preis von nur 59 Euro für 150 Gramm. Also irgendwie finden wir als Gesellschaft keinen angemessenen Umgang mit uns selbst und unserer Gesundheit. Und darunter leiden vor allem die Patienten und es profitieren sehr komische Leute. Aber so ein Grundwissen von, wie funktioniert der menschliche Körper, wäre eigentlich wirklich mal angemessen. Vielleicht muss ich echt mal so einen Kurs herausbringen, weil wenn man so ein paar Basics verstanden hat, wird man auf jeden Fall scam-proof. Dann kann einem kein Fitnesscoach mehr so einfach irgendwelches Weizengras verkaufen. Okay, ich denke, ich habe jetzt genug auf meinen Patienten herumgehackt und ich hoffe, niemand versteht mich hier falsch oder fühlt sich persönlich angegriffen. Aber für mich sind das wichtige Aspekte, die mich einfach bei meiner Arbeit behindern. Und die kommenden Punkte haben jetzt nichts mehr mit Patienten zu tun. Also, der nächste Punkt, ich glaube, wir sind jetzt bei Punkt Nummer 5. Moment, ich muss mal kurz nachzählen. Nee, Punkt Nummer 6 ist, dass ich nicht mehr so viel Knoblauch essen kann. Das stört mich tatsächlich. Als Behandlerin komme ich meinen Patienten ja sehr nah und dementsprechend achte ich auch darauf, wie ich rieche. Und nach dem Mittagessen putze ich meine Zähne. Wenn ich Kaffee trinke, spüle ich danach meinen Mund aus. Und leider bedeutet das, dass ich unter der Woche kein Knoblauch essen kann. Das ist schon eine große Einschränkung meiner Lebensqualität, das sage ich euch. Ich liebe Essen. Und das bezieht sich leider auch auf die Zubereitung von Knoblauch, weil ich natürlich auch nicht möchte, dass meine Hände riechen. Und wenn ich Knoblauch zubereite, dann trage ich dabei halt jetzt immer so einmal Handschuhe. Das ist einfach ein Punkt, den ich anbringen musste. Und ich weiß auch, dass viele Osteopathie-Studenten diesen Podcast hören. Deswegen überlegt euch gut, ob ihr diesen Beruf wirklich ausüben wollt, weil ich kann wirklich verstehen, wenn man nicht bereit ist, dieses Opfer zu bringen. Okay, Punkt Nummer 7 hat etwas mit der Rechtslage in Deutschland zu tun. Und hier geht es spezifisch um das Werberecht. Also mich betrifft das aktuell ja nicht, weil ich angestellt bin. Ich werbe sowieso nicht. Aber wenn man selbstständig ist und seine eigene Praxis hat, ist man in Deutschland, was das Werben angeht, sehr, sehr eingeschränkt. Es gibt nämlich das Heilmittelwerbegesetz, welches unsere Möglichkeiten für die Osteopathie zu werben sehr stark einschränkt. Man darf zum Beispiel nicht sowas sagen wie: Osteopathie kann bei Rückenschmerzen helfen, Osteopathie kann bei Migräne helfen und so weiter. Man darf auch keine Fallgeschichten zu Werbezwecken veröffentlichen. Also man darf nur mit sehr schwammigen Infos werben, was ich wirklich schade finde. Nicht nur, weil man als Osteopath natürlich ein Interesse hat, seine Praxis vollzukriegen, aber auch, weil Patienten, die nicht wissen, was beim Osteopathen passiert, keine Ahnung haben, womit sie rechnen müssen. Aber wir dürfen es ihnen halt auch nicht sagen. Deshalb denken die meisten Menschen immer noch, dass wir sowas wie Physiotherapeuten sind, die bei Rückenschmerzen helfen. Natürlich existiert dieses Gesetz, um Patienten zu schützen. Selbstverständlich wäre es falsch, irgendwelche Heilversprechen zu machen. Aber ich finde, es ist auch sehr zum Nachteil von Patienten, weil somit eine Aufklärung verhindert wird. Und Patienten, die möglicherweise von Osteopathie profitieren könnten, erfahren so halt gar nicht davon. Mein Podcast ist ja ein Aufklärungspodcast, kein Werbepodcast, deswegen sage ich es jetzt hier einmal. Ihr könnt mit jedem Symptom zum Osteopathen gehen. Mit jedem, außer mit Infektionskrankheiten, die dürfen wir nämlich nicht behandeln. Wenn ich schon über das Gesundheitssystem meckere, wie in fast jeder Folge, dann möchte ich jetzt auch gerne mal über Ärzte meckern. Ja, richtig gehört, das wird jetzt eine Premiere hier. Bisher habe ich mich damit immer sehr zurückgehalten, weil wir Osteopathen uns immer sehr um einen guten Umgang mit Ärzten bemühen. Aber genau darum soll es jetzt gehen, nämlich um mangelnden Support von Ärzten. Und ich möchte hier auch eine ganz spezielle Fachrichtung ansprechen und irgendwo auch an den Pranger stellen. Denn ehrlich gesagt mache ich im Berufsalltag meistens sehr, sehr gute Erfahrungen mit Ärzten. Viele Ärzte überweisen mittlerweile zum Osteopathen, Hausärzte, Orthopäden natürlich, Zahnärzte sogar. Das heißt, sie empfehlen uns weiter, stellen Rezepte für die Krankenkasse aus und so weiter. Danke dafür an dieser Stelle. Es tut ja auch nicht weh. Aber die Patientengruppe, bei der ich leider immer wieder höre, dass die zuständigen Ärzte sich weigern, mit Osteopathen zusammenzuarbeiten, sind Kinder. Richtig oft erzählen mir Eltern, dass die Kinderärzte sich weigern, ein Rezept für Osteopathie auszustellen, weil die Kinderärzte entweder nichts davon halten oder weil sie denken, es wäre nicht indiziert. Falls ihr euch jetzt fragt, womit Kinder überhaupt zum Osteopathen gehen, bei Babys sind es meistens Haltungsanomalien, Schädelverformungen, Bauchschmerzen oder Über- oder Untererregung. Keine Ahnung, was mit den Kinderärzten los ist und warum sie sich so gegen eine Zusammenarbeit sperren. Ich kann es mir nicht wirklich erklären. Aber von allen Fachärzten kommt mir das bei den Kinderärzten am häufigsten vor. Und hier muss ich jetzt leider auch mal ein bisschen unfreundlich werden, denn ich wünschte, man könnte das einfach auf Unwissenheit schieben. Ja, ja, die Ärzte wissen einfach nicht, was Osteopathen machen, deswegen wollen sie das ihren Patienten nicht empfehlen. Natürlich, das mag stimmen, wobei ich Ärzten auch zutrauen würde, sich da zu informieren, insbesondere wenn Patienten immer mal wieder danach fragen. Aber nein, leider schwingt da bei einigen Ärzten auch eine gewisse Arroganz mit, die es ihnen unmöglich macht, sich weiterzuentwickeln und für neue Verfahren zu öffnen. Und dafür werde ich jetzt hier auch keine Entschuldigung erfinden, das ist einfach ein bisschen erbärmlich. Hier wären wir aber bei Punkt Nummer 9. Es war klar, dass der irgendwann kommen muss. Punkt Nummer 9 ist die mangelnde Aufklärung über Osteopathie. Ich habe es wahrscheinlich in jeder anderen Folge schon angesprochen, deswegen breite ich das hier jetzt nicht nochmal aus. Aber es nervt einfach, dass niemand weiß, was wir Osteopathen machen. Es behindert nämlich tatsächlich unsere Arbeit. Ich habe keine Lust, Teil einer Geheimgesellschaft zu sein. Ich will einfach Menschen zu ihrer eigenen bestmöglichen Gesundheit verhelfen. Und gleichzeitig muss ich ungefähr bei jedem Patienten komplett bei Null anfangen und erstmal Osteopathie erklären, weil sich niemand etwas darunter vorstellen kann. Und das kostet Zeit. Und Zeit kostet bei uns Osteopathen nun mal leider Geld. Und mein letzter Punkt schließt sich an diesen an und schließt auch irgendwo den Kreis zu den allerersten Punkten. Osteopathie würde eigentlich präventiv richtig viel Sinn machen. Wenn man einfach immer mal wieder zum Osteopathen gehen würde, bevor ein Symptom entsteht, so wie man hoffentlich zweimal im Jahr zur Zahnreinigung geht, dann könnte man richtig viel für seine Gesundheit reißen. Aber nichts ist so unsexy wie Prävention, insbesondere wenn man diese auch noch teuer selbst bezahlen muss. Wenn ihr das nächste Mal etwas für euch tun wollt, Selbstfürsorge und so, dann denkt mal über einen Osteopathietermin nach. Ist meistens auch eine ganz angenehme Erfahrung. Es gibt tatsächlich ein paar ganz vereinzelte Patienten, die das so machen. Das sind dann interessanterweise immer sehr sportliche, fitnessbegeisterte junge Männer, die dann sagen, sie wollen mal überprüfen lassen, ob sie gerade sind. Das finde ich ein bisschen süß, aber auch einen total genialen Ansatz. Und vielleicht kann das ja eine Anregung für jemanden sein. Es muss nicht immer erst zum Schlimmsten kommen, um etwas für sich selbst zu tun. Das waren meine 10 Dinge, die ich an der Osteopathie hasse. Wie ihr gemerkt habt, hat nichts davon mit Osteopathie selbst zu tun. Es gibt auch nichts, was ich an der Osteopathie selbst wirklich hasse, denn die Osteopathie im Kern ist eine Philosophie. Und wenn man mit dieser nichts anfangen kann, dann kann man den Beruf halt auch einfach nicht ausüben. Ich liebe die Osteopathie, aber ich liebe nicht die Umstände, unter denen ich arbeite. Auch wenn ich sehr zufrieden mit meinem Angestelltenverhältnis bin. Aber wer wäre ich, wenn ich nicht auch einen Lösungsvorschlag präsentieren würde? Und zwar einen, den ich so auch noch nirgendwo gehört habe. Ich habe schon öfter erwähnt, dass es von osteopathischer Seite sehr viele Vorbehalte gibt, was die Abrechnung mit den Krankenkassen angeht. Denn viele Patienten wünschen sich natürlich, dass die Osteopathie komplett übernommen wird. Dann müssten wir aber entweder wie Physiotherapeuten auf Verordnung arbeiten oder wir würden vielleicht so Fallpauschalen bekommen wie Hausärzte. Und in beiden Fällen würde das dazu führen, dass die Behandlung leidet, weil wir uns dann nicht mehr so viel Zeit nehmen könnten. Dann hätten wir irgendwann vielleicht auch nur noch 7 bis vielleicht 20 Minuten pro Patient und das würde die Behandlung dann ad absurdum führen. Geht also nicht. Was ich mir aber tatsächlich gut vorstellen könnte, wäre, wenn wir so mit den Krankenkassen zusammenarbeiten würden wie Psychotherapeuten. Wenn man zum Psychotherapeuten geht und sich für eine Therapie entscheidet, dann stellen die Therapeuten einen Antrag bei der Kasse und dann bekommt man x Stunden bewilligt. Bei einer Kurzzeittherapie sind es 12 bis 24 Stunden und bei einer Langzeittherapie 60. Sowas könnte es für die Osteopathie auch geben und dann könnte man individuell die Stundenzahl und die Behandlungsabstände anpassen. Das wäre wirklich patientenorientiert und auch der Idealfall, den ich mir wünschen würde. Ich habe diesen Vorschlag so noch nirgends gehört. Ich glaube aber tatsächlich, dass das der Best Case für die Osteopathie wäre, insbesondere eben für die Patienten. Ich bezweifle leider, dass es dazu kommen wird und ich weiß auch nicht, was dazu nötig wäre. Wahrscheinlich eine komplette Gesetzesänderung des Heilpraktikerrechts, dem wir Osteopathen ja unterstehen. Und solange sich niemand dafür einsetzt und die osteopathische Lobby ist leider nicht besonders stark, wird sich auch nichts ändern. Aber ich dachte, ich werfe das mal in den Raum. Macht was damit. Das war's von mir für heute. Ciao.